herzlich willkommen zum Antcast Episode 718. Der Friedhof wird größer. Tja, unglaublich. Aber es ist schon wieder passiert. Der Google-Friedhof wächst. Und zwar etwas, wo ich ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und natürlich, ne, ich kenne ja mein Glück, ne, genau das, was ich gerade vor kurzem erworben habe, unter anderem wegen diesem Dienst, ist jetzt eingestellt worden. Ich rede von Google One VPN Service. Ja, also falls ihr es noch nicht gelesen habt, seit vorgestern ist alles voll im Internet. Ja, Google stellt seinen VPN Service ein. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. O-Ton Google, weil es keiner benutzt. Wirklich, das haben die wirklich so gesagt, weil es keiner benutzt. Okay. Also ich habe es ein paar Mal benutzt, aber natürlich nicht generell. Ich weiß nicht, vielleicht haben die gedacht, okay, wenn die das machen, dann hat jeder das 24 Stunden an und macht alles nur noch über diesen VPN-Service. Vielleicht, ich weiß nicht, das haben die vielleicht gedacht. Aber natürlich haben wahrscheinlich die meisten, so wie ich auch, das nur dann angeschaltet, wenn sie es unbedingt müssen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel im öffentlichen WLAN sind, ja, oder eben besonders sicher Daten übermitteln wollen. Aber für die normalen Verbindungen, ich meine, ja, Google VPN war schnell genug, aber die normale Verbindung ohne VPN ist immer noch deutlich schneller. Also, warum auch immer, Fakt ist, schon wieder ist der Google-Friedhof ein Stückchen größer geworden mit etwas, was man überhaupt nicht vermutet hätte. Was wird jetzt passieren? Also, bis Ende des Jahres soll der Dienst abgeschaltet sein, ja, damit, ja, ich weiß nicht, bleibt vielleicht noch Zeit, was dagegen zu unternehmen, einen Shitstorm zu lancieren, aber viel helfen tut es normalerweise bei Google nicht, aber jetzt, ja, was bleibt? Ich habe ja zum Glück noch VPN Unlimited. Das ist eben dieser Dienst, den ich da schon auf Lebenszeit eben habe. Der ist natürlich noch langsamer. Deswegen war eigentlich die Sache mit Google VPN eigentlich ganz gut. Und es ist viel besser im System integriert. Es ist viel, viel einfacher. Und man kann es natürlich noch für mehrere Leute benutzen. Ja, wer also zum Beispiel Family Account hat, der konnte das für alle Leute, also bis zu 5 Leute, in diesem Family-Account nutzen. Das ist natürlich mit dem VPN Unlimited auch nicht möglich. Also von daher ist es keine echte Alternative. Was bleibt? Mozilla VPN. Auch die drohen ja damit, diese Dienste einzustellen. Ja, also die haben auch schon öffentlich gesagt, also die werden die Dienste zurückfahren, was immer das auch heißt. Auch Relay ist davon betroffen. Mozilla Relay, also Firefox Relay. Und dann bleiben eben nur noch die klassischen VPN-Anbieter, NordVPN beispielsweise, aber die sind sehr, sehr teuer. Ich habe GhostVPN gesehen, das sieht schon ein bisschen besser aus, freundlicher aus mit den Preisen, ja. Und es gibt sicherlich auch noch andere, aber da muss man jetzt genau gucken und es ist nicht so einfach, den richtigen zu finden. Auf jeden Fall sollte er keine Logs haben, definitiv schon, braucht er auch kein VPN, ja. Und natürlich muss man auch die Geschwindigkeit überprüfen, dass es eben auch richtig gut funktioniert. Weil es werden immer mehr Daten im Internet erforderlich, auch bei Spezialanwendungen. Und es nützt einem nichts, wenn man auf dem öffentlichen Wi-Fi ist, will sich dann was angucken darüber. Da muss man verbunden sein, weil andere Apps im Hintergrund ja auch Daten über das öffentliche Wi-Fi dann raushauen und das wäre äußerst schlecht, wenn die Daten nicht verschlüsselt wären und deswegen muss man das dann über VPN machen, aber wenn das VPN so langsam ist, dass man hier noch nicht mal ein Video angucken kann, dann kann man das gleich vergessen, dann braucht man auch kein VPN. Ja. Das ist leider ein Problem. Ja, also das ist so, dass eben Google One hatte das ja im Angebot und ich hatte auch deswegen unter anderem eben wegen diesem Komplettpaket das Google One abonniert. Jetzt bleibt natürlich nur noch der Speicher übrig, der für mich interessant ist, wenn das VPN wegfällt. Aber es gibt auch kaum Alternativen. Also Google macht es einem wirklich einfach, es zu mögen. Also Google zu mögen ist wirklich, da muss man schon sehr viel einstecken können. Das ist ziemlich deutlich in den letzten Jahren geworden. Und immer wenn ich denke, okay, jetzt springe ich mal über meinen Schatten, das ist gar nicht so schlecht, dann macht Google wieder sowas. Ja, soll ich jetzt das Google One 200 Gigabyte Paket kündigen wieder? Das ist jetzt die Frage. Wie gesagt, ich brauche den Speicher eigentlich eh, wenn ich denn Google jetzt, was ich eigentlich vorhatte, in Zukunft wieder stärker nutzen werde oder eben nicht. Das bleibt jetzt erstmal noch offen. Ich gucke mir die Sachen jedenfalls jetzt wieder zweimal an, ob ich es benötige oder nicht. Ich finde es wirklich, wirklich schade und traurig. Und Google kann es einfach nicht lassen. Die können einfach nicht bei Diensten bleiben. Ich kann euch wirklich nur eins sagen. Wenn Google einen neuen Dienst bringt, dann nutzt den oder er geht weg. Das ist ganz einfach so. Es war in der Vergangenheit so und es ist auch jetzt wieder der Fall. Wenn etwas nicht ein überragender Erfolg wird, dann hört Google damit auf. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben dabei VPN. Normalerweise sind die VPN-Anbieter ja immer froh, wenn die Kunden nicht permanent das VPN benutzen, ja, weil das würde die Server von den Anbietern ziemlich schnell in die Knie zwingen. Aber Google scheint da gedacht zu haben, dass die Leute das standardmäßig jetzt eingeschaltet haben und das immer nutzen. So, was weiß ich, für die Katzenbilder anzugucken oder sowas. Keine Ahnung. Also, nun ja. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Ich sag's auch ganz ehrlich, die Firmen, vor allem im Android-Bereich, da ist Google keine Ausnahme. Egal, was ihr macht, egal, welche Firma ihr nimmt, ihr kommt immer wieder zu dem Ergebnis, dass nichts für ewig ist. Auch wenn es bei Google so schnell geht. Und genau das ist eben das, was einem nervt. Ja, die Dienste, die so schnell wie die gekommen sind, so schnell sind sie wieder weg. Und das ist genau das Problem. Google hat keinen langen Atem für Projekte, die sich nicht sofort rentieren. Ja. Aber auch andere Firmen sind immer wieder davon betroffen. Egal, wo man hinguckt, da fehlen halt Firmen, die sagen, wir bleiben dabei, egal wie, wir gehen da durch, wir machen die Durchstrecke und wir werden damit erfolgreich sein. Sowas gibt es eben kaum noch. Ja. Wenn man sich vielleicht bei japanischen Anbietern, ja, das mag sein, wenn ich mir da angucke, wie einige Apps in Japan überleben. Bestes Beispiel ist übrigens Yahoo Japan. Yahoo ist ja quasi kaputt gegangen. Ja, alles, also Yahoo international ist aufgegangen in irgendwas, keiner weiß es, ja, weg. Und Yahoo Japan hat überlebt, weil die Leute und auch die Firmen, die eben dort, also die Menschen, die dort eben arbeiten in diesen Firmen, denen ist klar, dass es eine Statik geben muss, ja, eine Treue zu den Nutzern. Egal, was es kostet. Egal, was es kostet. Und das sieht man auch in vielen Bereichen. Nur in den meisten Teilen der Welt ist das überhaupt gar nicht vorhanden, diese Treue von Firmen gegenüber ihren eigenen Versprechungen. Die sind nicht bereit, das zu machen, wenn sie nicht da große Kohle damit verdienen können. Und das ist eben ein großes Problem. Übrigens, noch eine andere Nachricht war bei Google, was mich sehr beunruhigt hat im Zusammenhang mit der Ankündigung von Google One VPN. Ja, da fragt man sich schon, wow, was ist denn da jetzt los? Google veröffentlicht jetzt eine kostenpflichtige Version von dem Google Chrome Browser. Also wenn das am 1. April die Nachricht gewesen wäre, hätte ich gesagt, naja, das ist absolut 100% ein April-Scherz. Aber es ist kein April-Scherz. Und zwar geht es da genau um den Chrome-Browser für Enterprise Premium. Ja. Es gibt Chrome Enterprise Core. Da wird also der Chrome-Browser dann eben nach wie vor kostenlos sein. Und das Chrome Enterprise Premium, das kostet $6 pro Nutzer im Monat. Wisst ihr, eigentlich ist das im ersten Moment, habe ich gedacht, okay, also, kein Problem, ja, warum nicht? Also da gibt es dann spezielle Zusätze, die eben auch für Firmen interessant sind, zum Beispiel ein Malware Deep Scanning wird da in dieser Premium-Version mit dabei sein, was eben bei der Core-Version nicht dabei ist, genauso wie URL-Filter nach Website-Kategorien, ja, eine Datenverlustverhütung und Context-Aware Access für SaaS, Google Cloud und private Web-Apps mit Chrome. Das sind alles Sachen, die ehrlich gesagt für Normalleute, vielleicht Malware, Deep Scanning, ja, nicht besonders interessant sind, aber für Firmen eben interessant sind. Von daher geht das alles klar. Aber wisst ihr, ich habe Angst davor, was passiert, wenn das sich nicht rentiert. Ja? Nicht, dass der Chrome-Browser an sich betroffen ist, nur langsam frage ich mich, ob es da nicht andere Reaktionen geben könnte. Der Chrome-Browser deswegen wird er nicht verschwinden, weil der einen überragenden Marktanteil hat. Also überragend. Ja? Und ich meine, da verdient Google prinzipiell auch jede Menge Kohle damit. Ja? Auch wenn der Chrome-Browser kostenlos ist. Nur wenn dieses Enterprise-Premium-System jetzt nicht funktioniert, dann wird es wohl in der Schiene eine andere Kostenverteilung geben. Wird dann Workspace teurer vielleicht oder wird es dann eine nicht kommerzielle oder naja, jetzt kann man ja nicht sagen, eine kostenpflichtige Version für Endverbraucher geben dann, um das wieder wegzumachen. Also so langsam traue ich denen alles zu. Ja? Dass sie dann auf einmal sagen, okay, also jetzt kostet die Nutzung, wenn ihr alle Funktionen haben wollt wie bisher, kostet die Nutzung 2 oder 3 Euro im Monat. Ja, und wenn ihr das nicht zahlen wollt, kein Problem, dann habt ihr hier die werbeverkleisterte Version, ja, ohne Werbe-Protection und so weiter. Und dann, ja, und ich würde da gar nicht so schnell sagen, ja, das ist das Ende von Chrome. Nein. Das ist einfach ein Browser, der stark genutzt wird. Und das ist ähnlich wie mit Microsoft Explorer, dass es den überhaupt noch gibt. Beziehungsweise eben jetzt, wie da heißt der Nachfolger, Edge oder irgendwas, keine Ahnung. Also ich meine, so ein Haufen digitaler Rinderwahnsinn habe ich noch nie irgendwo gesehen. Dass es das noch gibt, ist für mich unverständlich. Aber funktioniert am Massenmarkt halt nicht. Das gibt es deswegen noch, weil es eben genutzt wird. Und der hat es genutzt, ich habe es genutzt, ich will es nutzen, ich werde es nutzen. So, ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So unter dem Motto, was soll ich mir was anderes installieren, das ist das, was genutzt wird. Ja. Ansonsten ist genau wie Microsoft Word, die ganze Office-Suite, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, das ist verrückt. Verrückt, dass das Leute noch benutzen, ja, es ist ja Wahnsinn. Ich fange jetzt erst gar nicht damit an, aufzuzählen, warum ich denke, dass es absoluter Wahnsinn ist, so eine Software zu nutzen, aber okay, gut, weil es bringt auch nichts. Diese Software, die wird noch genutzt werden, also wenn nicht ein Wunder passiert, ja, dann wird es in den nächsten 30 Jahren auch noch genutzt werden. Und das ist ziemlich traurig. Aber wie gesagt, so funktionieren eben die Menschen. Und genau das ist ja auch das Problem dann, wenn solche Sachen auftauchen, dann wieder wegkommen. Die Leute, die das eben nutzen wollen oder eben genutzt haben, die wollen das eigentlich auch noch in 30 Jahren nutzen. Fertig. Ne? Dabei ist das für fast alles im Internet absolut utopisch. Das sind nur Ausnahmen. Man kann damit eigentlich, muss man damit rechnen, dass man alle paar Jahre ein komplett neuer Service nutzen muss, weil der alte, was man genutzt hat, eben nicht mehr vorhanden ist. Und ehrlich gesagt, ist das so schlimm? Ich weiß es nicht. Das werde ich jetzt bald sehen, wenn ich jetzt eine Alternative zu dem Google VPN-Dienst suche. Ja. Also Chrome jedenfalls bietet, wie gesagt, ein Enterprise Premium Programm jetzt an, das sich eben an Firmen richtet. Und damit wird halt so ein ungutes Gefühl geweckt, dass Google die Idee hat, wir müssen mehr Geld mit unserem Browser verdienen. Und hoffentlich, hoffentlich, Leute, geht das nicht schief. Das hoffe ich übrigens auch für das Google Find My Device Network. Denn es ist jetzt tatsächlich aktiviert worden im Bereich der USA. Ja, wer hätte dann gedacht, also bitte, ne, jetzt habt ihr doch nicht wirklich gedacht, dass die das gleich nach Europa bringen. Ho, 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 ho. Hey, das habt ihr jetzt nicht wirklich gedacht. Nein, es ist nur in den USA und Kanada verfügbar momentan. Und damit sind sehr interessante Sachen möglich. Also dieses Netzwerk, das jetzt aktiviert ist, ist mit einem Schlag übertrumpft es das Tracking-Netzwerk von Apple. Ja, was ist das genau? Also ihr habt Geräte, wie zum Beispiel euer Smartphone, aber auch zum Beispiel Tags, die mit dem System kompatibel sind. Das sind einige. Oder auch Tablets und so weiter und so weiter. Und all das kann jetzt quasi gefunden werden mit diesem Netzwerk. Ja, ja, ja. Also auch diese Tags könnt ihr finden. Smartphones, die ihr habt oder auch die zum Beispiel eure Familienmitglieder habt, ja, macht so einen Tags an Autoschlüssel dran oder an euren Haustürschlüssel und ihr findet den immer wieder, ja, und zwar auch, wenn ihr den unterwegs verloren habt, denn das ist ein System, das wird jetzt aktiviert und dabei sind alle Android-Smartphones mit Android 9 oder später in diesem Netz aktiv. Und für Google Pixel-Nutzer gibt es sogar noch ein besonderes Schmankerl, das hat immer wieder es in die Presse geschafft vorher, denn für Pixel 8 und Pixel 8 Pro Nutzer ist es sogar möglich, das Gerät zu orten, wenn es ausgeschaltet ist und wenn die Batterie leer ist. Wahnsinn, oder? Irre. Das ist wirklich nicht schlecht und somit ist das effizienteste Netzwerk in diesem Bereich, das es momentan gibt. Die schiere Masse an Geräten, die jetzt quasi dann eingebunden sind in dieses Netzwerk, ist fantastisch. Und damit kann man wohl seine Geräte jetzt überall orten. Und wie gesagt, manche Geräte, Google arbeitet daran, dass noch weitere Geräte freigeschaltet werden. Manche Geräte auch ohne, dass sie eingeschaltet sind. Hammerhart. Sofern man in den USA lebt. Ich gehe davon aus, dass es auch noch Europa kommt. Nur wann, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich kann mir auch schon vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist. Das Geschrei bei uns wird sicherlich ziemlich groß sein. Da werden einige wieder richtige paranoide Ausbrüche bekommen, ja, und die Wahnvorstellungen werden auf das Maximum getrieben, und die Mistgabeln und die Fackeln stehen anscheinend dann schon bereit, ja. Das wird noch einiges für Aufregung sorgen hier, sei aber gesagt, dass man dieses Netzwerk, also diese Geräte in diesem Netzwerk erstmal freigeben muss, das heißt, ohne dass man das wirklich will, geht es auch so nicht. Ja, das muss eben freigegeben werden und wer das eben nicht machen will, der muss das nicht machen. Ja. Allerdings, das Gerät selbst wird genutzt, um andere Geräte zu finden und das ist auch nicht abschaltbar, soweit ich das verstanden habe, sonst wäre dieses Netzwerk auch ad absurdum geführt, weil es nämlich dann nur davon abhängen würde, ob Leute das eingeschaltet haben oder nicht. Übrigens, so ein System gibt es schon mal, und zwar ist es bei Google Maps. Auch hier werden die Smartphones benutzt, damit Google weiß, wie zum Beispiel die Strecke, auf der man sich gerade befindet, ist, ob da starker Verkehr ist oder nicht. Und das wird anhand von den Android-Smartphones, die Leute mit sich führen, eben ermittelt. Und so ist es dann eben auch hier mit dem Find My Device App oder mit dem Find My Device Netzwerk, so dass eben das alles funktioniert. Ist auch nicht besonders schlimm, ja. Die anderen Geräte zu orten, ist ja in Ordnung, wenn die eben freigegeben haben, dass man sie orten kann. Ja. Und ansonsten, ja, wird es sehr interessant werden. Es gibt schon einige Geräte, bei denen es funktioniert. Außerdem hat Chipolo und Pebblebee angekündigt, die werden kleine Tracking-Tags anbieten, so ähnlich wie der Apple-Tag, um eben alle möglichen Sachen hier trackbar zu machen. Ja. Und Eufy, Geo und Motorola folgen also auch danach. Und somit gibt es auch sehr interessante Möglichkeiten bald, eben um die Geräte trackbar zu machen. Alles Mögliche, nicht nur die Smartphones. Mit den Smartphones geht es eben bei allen mit Android, ab Android 9. Und diese werden dann auch eben genutzt, um andere Phones zu tracken, damit eben das Netzwerk überhaupt funktioniert. Übrigens, auch Apple macht das so. Ja. Im Prinzip ist das eigentlich wie bei Apple. Da hat Google jetzt also auch mal was von Apple übernommen. Ja. Und da gibt es auch keine Opt-out oder sonst irgendwas, um jetzt das Smartphone oder ein Tablet als Tracking-Gerät zu nutzen. Das heißt, andere Apple-Geräte tracken die Geräte, die getrackt werden sollen. Ja. Eben zum Beispiel so ein Apple iTag und fertig. Nur das Fantastische ist eben daran, dass es so viele Android-Geräte gibt. Es gibt unmöglich viele, ja. Das ist der Wahnsinn. Und somit wird dieses Netzwerk natürlich richtig, richtig interessant sein. Ja. Sofern es dann irgendwann eben in Europa kommt. Ich rechne mit deutlicher Verzögerung. Würde ich freuen, wenn ich daneben liegen würde, ja, dass es eben nicht mit so einer langen Verzögerung kommt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, es wird noch dauern, bis das in Europa eben aktiviert wird. Ja, Chipolo wird übrigens so eine Karte rausbringen, ja, Kartentracker, also wie so eine Scheckkarte in dem Format, ja, wo man dann also einstecken kann, zum Beispiel eben in Geldbeutel oder ähnliches und den damit tracken kann oder auch an alle möglichen anderen Sachen dranhängen, ja, und es gibt dann eben den sogenannten OnePoint und die CardPoint Bluetooth Tracker und diese werden eben dann über dieses Netzwerk gespeist. Ja. Genau, also so funktioniert das. Die Tracker haben übrigens die von Chipolo, die Card-Tracker haben 2 Jahre Batterielaufzeit, dann muss man die Batterie auswechseln, ja, wenn man dann weiter das nutzen will. Und ich finde, wie gesagt, das eigentlich immer interessanter. Diese Apple-Tags haben schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Natürlich auch mit den Nachteilen. Ja, diese Apple-Tags sind relativ günstig. Die kann man dann eben jemand irgendwo anhängen beispielsweise. Leider wurde das in der Vergangenheit schon gemacht und kann dann etwas tracken, wo der Besitzer zum Beispiel keine Ahnung davon hat. Luxuskarren waren da immer zum Beispiel ein Ziel davon. Aber mittlerweile gibt es sehr viele Vorkehrungen, damit eben sowas verhindert werden kann. Zum Beispiel kann ein Tracker, der um einen herum ist, quasi für eine längere Zeit, wird einem dann auch angezeigt. Und Google hat hier zusammen mit Apple zusammengearbeitet sogar, damit die Sicherheit gewährleistet ist von diesen einzelnen Tracking-Systemen, damit möglichst wenig Schindluder damit getrieben werden kann. Ich hoffe, das hat sich ausgezahlt, weil natürlich ne, bei allem gibt es immer auch noch eine negative Seite und ich hoffe, dass die durch die Zusammenarbeit jetzt ziemlich gering gehalten wurde. Ja, das ist ja schon fast wie Magie. Stellt euch mal vor, ein ausgeschaltetes Handy kann getrackt werden. Da gehen doch bei vielen hier ne, die Warnlichter an und oh Gott, ich hab's ja immer gewusst. Ja, jetzt. Ja, das wird passieren. Aber Magie, Leute, Magie ist das. Und wenn ihr damit immer noch nicht überzeugt seid, dass es Magie ist, durch so ein Tracker-Netzwerk, dann holt euch doch vielleicht ein neues Smartphone mit Harry Potter-Branding. Jawohl! Das Redmi Turbo 3 kommt in einer Harry Potter Spezialedition und das ist bei Gistop zu bestellen, kommt auf $499 und sieht genial aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, Das ist wirklich fantastisch. Da ist nicht nur ein Theming natürlich auch drauf mit Wallpaper und allem drum und dran auf dem Handy, sondern die Rückseite ist, also ich muss sagen, kunstvoll gestaltet mit diesem bekannten Wappen und mit dieser Aufschrift, die ich hier kaum aussprechen kann. Wie ging das? Na, ich probiere es echt gar nicht. Diesen Harry Potter-Fans werden sagen, oh, das musst du doch auswendig kennen, das gibt's doch gar nicht. Ja? Dieser lateinische Spruch hier unter diesem Hauswappen, wo alle Häuser abgebildet sind von dieser, also von der Schule, von Hogwarts, mit einem schönen Harry Potter-Schriftzug natürlich und Dual-Color, Gold und Blau mit sehr vielen Verzierungen. Also sieht richtig edel aus und passt 100% in das Harry Potter-Universum. Ist ja fantastisch. Und wenn ihr dann noch Google Assistant installiert habt, ja, dann könnt ihr ja sagen, ne, Lumos, und dann geht ja das Handy, das Licht hinten an, ne, und Nox, wenn ihr das Licht wieder ausschalten wollt, das geht ja schon seit Ewigkeiten. Aber das zusammen mit dem Harry Potter Handy, das ist ja der Wahnsinn. Übrigens, das Turbo 3 von Redmi, das ist auch so ein sehr interessantes Phone. Das hat einen Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 Prozessor, also die leicht abgespeckte Version von Snapdragon 8 Gen 3 mit 16 GB LPDDR5X RAM und 512 GB UFS 4.0 Storage, ein 6,67 Zoll 120 Hz OLED-Screen, Dolby Vision, HDR10 Plus und hat auch 50 Megapixel Kamera für Bilder zu machen, 8 Megapixel Weitwinkelkamera mit optischer Image-Stabilisierung, also die Hauptkamera zumindest. Und damit sind eben auch ja, hoffentlich ordentliche Aufnahmen möglich. 16 Megapixel Selfie-Kamera schließen das Ganze dann ab. Der Akku 5000 mAh ist bei dem Gerät offenbar sehr, sehr gut. So wird es zumindest beschrieben. Das heißt, die Laufzeit dürfte relativ groß sein, was ich eigentlich auch sehe bei einem 6,67 Zoll OLED-Screen und 5000 mAh Akku. Das ist schon nicht schlecht, denke ich. 90 Watt Fast Flash Charge, so nennt sich das ja bei denen. Und damit dürfte das sehr, sehr interessant sein. In-Display Fingerprint Sensor. Und das ist mit dem neuen Xiaomi HyperOS auch ausgeliefert. Und unterstützt 4G und 5G-Netzwerke. Sehr, sehr interessant. Ob das offiziell nach Europa kommt, kann ich leider noch nicht sagen. Ich würde nicht drauf wetten. Aber bei Gistop, wie gesagt, lässt sich das bestellen für schlappe $499, egal ob da noch Zoll und Mehrwertsteuer mit draufkommt. Der Preis ist super gut. Bei diesen Leistungsdaten kann man echt nichts sagen dagegen. Aber wie gesagt, ich würde nicht damit rechnen, dass die Harry Potter Edition hier bei uns rauskommt. Aber damit noch nicht genug. Ihr habt immer noch nicht genug von Harry Potter? Selbst wenn ihr schon das Smartphone habt oder ihr sagt, naja, es will kein Smartphone mit Harry Potter, aber was anderes wäre schon nicht schlecht gewesen. Ja, zum Beispiel nicht ein Laptop, sondern ein Tablet. Ja, genau, Leute, es gibt auch das Tablet, das Redmi Pad Pro Harry Potter Edition. Ja, für 459, ebenfalls bei Gistop. Und hier ist dann ein, naja, sag mal, weniger aufwendig verzierte Rückseite hinten. Dafür hat man ja auch mehr Platz. Es sieht eher aus wie so eine Schreibplatte von hinten. Ja, mit dem Harry Potter Logo eben und dem Harry Potter Schriftzug. Ja, und ja, die sagen, ein Magical Design. Naja, okay, ehrlich gesagt, gefällt mir das schon besser, das Smartphone. Dennoch muss ich sagen, auch hier passt es ganz gut. Die Verzierungen von der Kamera und Goldfarben und auch die Schrift in Gold ist schon okay. Auch hier ist die Leistung ganz okay. Snapdragon 7S Gen 2. 12,1 Zoll Display, übrungens 120 Hz Bildwiederholfrequenz, hat 8 GB DDR5 RAM und 256 GB UFS 4 Storage. Haut einem zwar nicht von Socken, aber ist auch nicht schlecht. Dual 8-Megapixel-Kamera hinten, beim Tablet Dual-Kamera schon auch nicht schlecht. 10.000 mAh Akku, 33 Watt Fast Charging, damit dürfte man eine ganze Zeit auskommen, auch wenn man dauernd arbeitet auf diesem Teil. Also auch für die Tablet-Fans gibt es hier die Harry Potter Edition. Aber auch hier sage ich, ob das jemals zu uns kommt, ist sehr, sehr fraglich und deswegen auch wahrscheinlich kann man das auf GizTop bestellen. Die liefern übrigens auch nach Deutschland, kein Problem. Und das ist wohl die einzige Möglichkeit, an so ein Teil eben ranzukommen. Schade. So, jetzt gibt's noch eine andere Sache und zwar die Motorola Edge-Geräte. Motorola Edge 50 Pro hatte ich ja schon mich enttäuscht darüber geäußert letzte Woche. Aber es gibt auch ein Motorola Edge 50 Ultra und das ist deutlich besser ausgestattet. Das kann man durchaus dann auch noch, sagen wir mal, als aktuelles Smartphone im oberen Bereich sehen. Ja. Hat zwar auch den abgespeckten Prozessor, ein Snapdragon 8S Gen 3, aber immerhin. 144 Hertz OLED-Screen. Und hat auch von der RAM-Ausstattung einiges im Petto. Also da könnt ihr Ausstattung bis 1 Terabyte erwarten. Vorgestellt wird es übrigens morgen. Ja, mal sehen, was da noch an weiteren Details kommt. Es soll 4500 mAh Akku haben, 145 Watt Fast Charging Wired und 50 Watt Wireless Charging. Und ich denke, das könnte sehr, sehr interessant werden. Vor allem, weil auch eben die Kameras interessant sind. 50 Megapixel Kamera und eine Secondary Kamera mit 75 mm Periskop Kamera, das bis zu 3,2-fach optischen Zoom bietet. Also auch da ist was drin. Außerdem ist noch eine dritte Kamera drin. Da habe ich aber auch wie die Gerüchteküche keine weiteren Infos. Morgen wissen wir dann eben mehr. Bin mal gespannt. Das ist doch mal was Schönes. Und das hat immerhin das schöne Design von, vielleicht nicht ganz so schön wegen dem etwas größeren Kamerabump, aber trotzdem so ein ähnliches Design wie eben das Motorola Edge 50 Pro, wobei mir das noch eine Ecke besser gefällt, weil es so fließend übergeht, als ob das in einem Guss wäre, während hier ist dann schon wieder so ein abgetrennter Bereich sozusagen. Ja, okay, mal gucken. Und natürlich würde mich auch interessieren, was für Farben es da gibt. Wenn das nur schwarz ist, dann, ach Gott, nein, das kann einfach nicht sein. Dann ist es ungefähr so interessant wie das Leica Lightsphone. Ja, genau. Erst, Leute, war ich mal wieder richtig deprimiert, weil das Gerät kommt nur in Japan raus. Ja, das ist nicht geplant für Europa. Und da habe ich schon gedacht, das ist mal wieder typisch. Ne? Das ist mal wieder typisch. Die besten Geräte gibt es eben nur dort. Ne? Also die Kamera soll wirklich super sein und professionell. Und die Leute dort in Japan sind ganz verrückt nach Lights, beziehungsweise nach Leica-Kameras. Und deswegen ist das auch der ausgewählte Ort, wo diese Kameras eben oder diese Handys eben verkauft werden. Ja, und ihr seht, ich habe da schon eben eine freudsche Fehlleistung vollbracht. Ich habe nämlich eine Kamera gesagt statt Smartphone. Das ist nämlich das A und O von diesem Smartphone. Die Kamera. Ja, absolut. Es gibt sogar einen Deckel hinten für das Objektiv. Ja. Und was interessant ist, es gibt eine Kamera. Eine Kamera. Ja. Dafür aber mit einem für Smartphone-Verhältnisse guten Objektiv, hat 47,2 Megapixel und ist einfach dafür gedacht, Bilder zu machen. Für Fans von Fotografie mit dem Smartphone Bilder zu machen. Bam. Ja. Denn, und wie gesagt, ich war schon richtig so, in meinem Aufwühlmoment, ja, das heißt, wo ich dann so richtig schon verdammt, warum kriegt das nur Japan, warum kriegen wir das nicht so? Ah! Ja, und bis ich dann gelesen habe, wie die weitere Ausstattung von dem Gerät ist. Snapdragon 8 Gen 2. Also, Entschuldigung, ich erwarte für ein Topmodell 2024 einfach ein Gen 3 oder ein Dimensity 9300. Ende. Was anderes geht nicht. Also das heißt, man kriegt die Prozessortechnologie von letztem Jahr in einem sündhaft teuren Gerät. Also man kann damit rechnen, sodass es wie das letzte auch so ab 1400 losgeht. Ja. 12 GB RAM ist okay, aber nicht für so ein teures Gerät. Meiner Meinung nach 512 GB Storage geht in Ordnung. IP65 und IP68 für Staub- und Wasserresistenz und 5000 mAh Akku. Also nachdem ich das gelesen habe, dass es mit so einem Prozessor kommt und dass es eben Smartphone-mäßig überhaupt nicht in der Top-Klasse mitspielen kann, noch nicht mal annähernd, da ist jedes Mid-Range-Gerät heutzutage besser ausgestattet, ist natürlich hier der Ärger doch relativ schnell verflogen, denn ich würde das Gerät nicht kaufen, wenn es das hier geben würde. Also definitiv nicht. Das ist wirklich für Leute, für Leica-Fans, und die gibt es tatsächlich hauptsächlich in Japan, die wirklich nichts anderes machen wollen, als Fotos mit dem Gerät machen. Also im Prinzip, deswegen auch nochmal, ne, diese Fehlleistung für mir, im Prinzip ist das einfach nur eine Kamera. Und ich denke, so hat es auch Leitz dann gesehen. Die Kamera, das ist das Gerät, und dafür reicht ein Snapdragon 8 Gen 2 absolut aus, weil, ey, hier soll damit nicht spielen oder sonst irgendwas machen. Das ist nur für Fotografie. Ende. Okay, gut, dann ist es nur für Fotografie, aber es ist nichts für mich. Obwohl ich auch Fotografie ja jetzt gerade total mehr einsteigen will, total reinsteigen will, ja, in diese professionelle Smartphone-Fotografie. Deswegen will ich ja auch hier mit dem Sony Xperia 1 Mark 6 das mal probieren. Ja, aber da muss auch der Rest stimmen, weil ich mache eben nicht nur Fotos damit. Gut, dann die gute Nachricht ist, dass Google daran arbeitet, die neuen Funktionen, AI-Funktionen für alle Android-Handys, ab einer gewissen Android-Version zur Verfügung zu stellen, auch wenn ihr keinen Pixel habt. Das ist gut, ja, da ist zum Beispiel der Magic Editor, da bin ich mal sehr gespannt drauf, ja, mit von der Partie. Klar, Magic Eraser und so gab es vorher schon, ja, aber der Magic Editor, das war bisher eben für die Pixel-Geräte exklusiv. Und diese Exklusivität fällt jetzt weg und es soll für Fotos, Google Fotos kommen, auch ohne weitere Voraussetzungen. Ich habe momentan gestockt, weil ich habe mir überlegt, wie kann ich denn das jetzt am besten rüberbringen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, mit dem Google One, da ist ja jetzt das VPN weg. Übrigens, noch eine Funktion wird nicht mehr exklusiv für Google One-Nutzer sein. Nämlich ab sofort kann jeder, auch ohne Google One, bis zu 10 Fotos mit dem Magic Eraser bearbeiten und abspeichern. Also 10 Fotos, ne? Gut, das ist relativ wenig, das ist zum Reinschnuppern, ja. Aber auch das ist für mich eine kleine Entwertung von dem Google One dann, ja. Ich zahle immerhin dafür. Ja. Also ich finde es wirklich nicht so toll, ja. Dass diese Funktionen jetzt drin sind, finde ich zwar gut, weil dann werde ich es da auch nutzen können, Google Fotos, aber die Leute, die sich extra deswegen ein Google Pixel gekauft haben. Ja, weil das ja versprochen wurde. Das ist die exklusive Funktion hier bei dem Google Pixel. Ne? Magic Editor, das hat man ja auch schön gesehen auf der Vorführung, ne, bei dem Pixel-Event da. Und das war die fantastischste oder die eindrucksvollste Funktion, die vorgeführt wurde. Und das kommt jetzt eben auch auf alle, für alle. Alle finden es gut, bis auf die Pixel-Nutzer. Die werden sich jetzt grämen und werden dann sagen, ach, da hätte ich doch nur das andere Smartphone gekauft. Das ist schneller, hat mehr Funktionen, ist vielleicht günstiger oder schneller und mehr Speicher. Und all das, was eben das Google Pixel nicht bietet, außer diese Exklusivfunktion, jetzt haben dann die anderen genau das, was alles, was das Google Pixel Gerät nicht hat, plus nochmal die exklusiven Funktionen, jetzt für alle. Also so langsam, wow. Ich hab so, man könnte ja jetzt böse wollen und könnte sagen, also ich glaube, das nächste Pixel, das Pixel 9, ist das letzte Pixel. Dann wandert es auf den Google-Friedhof. Ehrlich gesagt, noch, also vor ein paar Jahren hätte ich darüber noch gelacht. Jetzt muss ich ernsthaft darüber nachdenken. Naja. Okay. Vivo X 100 Ultra ist ebenfalls angekündigt. Und da wer war das hier? Keine Ahnung, wer das war. Der CEO oder irgendwas? Keine Ahnung. Jedenfalls, doch, genau, der Vice President of Product, Huang Tao, der hat gesagt, das Vivo X 100 Ultra ist eine professionelle Kamera, die Anrufe machen kann. Also schon wieder eine Kamera mit Smartphone dran. Ja, das Vivo X 100 Ultra soll sehr, sehr gute Kameras entsprechend dann haben. Die Gerüchte, die umgehen, ist ein Quad HD Plus AMOLED Screen mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Snapdragon 8 Gen 3, 50 Megapixel Hauptkamera mit dem Sony Lizia LYT 900, ultraweit Telefotolinse und nochmal eine 200 Megapixel Periskop Telefotolinse mit 100 mm Äquivalent für 4,3-fach optischen Zoom und 200-fach Digital-Zoom. Und auch Satellitenverbindung ist damit möglich. Also Satellitennachrichten kann man schreiben und also absetzen. Das ist schon nicht schlecht. Erhältlich in Europa? Ich weiß es nicht. Ich kann es da nicht sagen momentan. Es ist bei Vivo sowieso komisch. Das Vivo X100 Pro gibt es offiziell in Europa, aber es ist trotzdem nirgends zu bekommen. Außer bei Mediamarkt in Österreich. Das sind die einzigen, die ich jetzt gefunden habe, die das anbieten. Von daher, keine Ahnung, was bei Vivo falsch ist, falsch läuft, aber ich würde so einfach nicht damit rechnen, dass es die hier gibt. Und das ist natürlich auch wieder schade. Jetzt geschweige denn das X100 Ultra. Aber wie gesagt, man müssen sehen, was da angekündigt wird. Ob das überhaupt jemals international erscheinen soll, das wissen wir auch noch nicht. Auch hier warten. Aber es gibt solche Geräte, egal ob man sie kaufen kann oder nicht bei uns. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Dennoch, okay, gucken wir mal. Google hat auch ein bisschen am Design von Fitbit herumgeschraubt an der App. Da kommt ein Update, wenn ihr es noch nicht habt, kommt wohl demnächst. Da werden es einige Designänderungen geben, gerade im Bereich von Schlafauswertung. Ja. Da wird sich einiges ändern und ich finde, das ist auch dringend notwendig, denn so richtig, also es ist meilenweit entfernt von der übersichtlichen Darstellung des Schlafes, zum Beispiel wie bei Your Way Health. Da konnte man einen Blick sehen, okay, das ist gut oder das ist nicht so gut. Und da gibt es so viele verschiedene Screens, ja, die einfach für mich überhaupt keinen Sinn machen, Und die einzige Ansicht, die vernünftig ist, ist dann sogar der zweite Menüpunkt erst. Also alles ziemlich durcheinander, verworren, die Schlafzeiten sind nicht eindeutig zu sehen und so weiter und so weiter. Also das wird jetzt geändert werden, da soll es eben, wie gesagt, ein großes Redesign geben und auch noch in anderen Bereichen in dieser App. Ja, und ich bin übrigens jetzt gerade dabei, im Juni, Juli, würde dann das kostenlose Premium-Abo bei mir auslaufen und ich bin am Ernst dafür überlegen, ob ich das überhaupt verlängern soll, ja, momentan. Wird sich zeigen, ich bin noch am Überlegen, aber naja, so richtig begeistert bin ich ehrlich gesagt von den Premium-Funktionen jetzt auch nicht. Ich würde vielleicht erstmal gucken, ob das, wie das, was ich damit machen kann, ohne diese Premium-Funktion. Ja. Und dann Mal sehen, ob ich das dann nochmal aktiviere oder nicht. Jedenfalls die Designänderungen, die sind sehr, sehr schön und da freue ich mich auch drauf, denn die sind auch dringend notwendig. Ja, ich habe eben schon mal angesprochen hier, das X100 Ultra soll ja auch Satellitenkommunikation können. Google hat jetzt angekündigt, dass alle neuen Pixel-Flagship-Geräte und Tablets über diese Satellitentelekommunikation verfügen. Ja. Das nützt aber vielen jetzt eben mal nichts, denn damit ist gemeint, also ab Pixel 9. Interessant auch, dass die geschrieben haben, neue Tablets. Das bedeutet, dass Google vielleicht demnächst auch ein neues Tablet herausbringen will. Ja? Und damit wäre das auch abgedeckt, jedenfalls, dass eben dieses Teil erscheint, ja, und mit eben dieser Satellitenkommunikation eben zu nutzen ist. Ja, bisher gibt es diese Satellitenkommunikation für iPhone 14, iPhone 15, sehr viele Huawei-Geräte, Honor Magic 6 Pro Ultimate und RSR Porsche Edition, Xiaomi 14 Ultra Hertz, Xiaomi 14 Pro Satellite Communication Edition und Oppo Find X7 Ultra Satellite Communications Edition sowie das ZTE Axon 60 Ultra. Viel davon ist bei uns eben nicht zu bekommen, außer dem Honor Magic 6 Pro. Übrigens, da interessiere ich mich ja für die RSR Porsche Edition. Also ich habe noch mal ein bisschen nachgeforscht und es war mir ja schon klar, ich habe es schon letzte Woche gesagt, da steht als Preis für die RSR Porsche Edition für das Magic 6 RSR steht dort ein Preis von 1299. Das kam mir schon mal sehr, sehr komisch vor und in der Tat, das ist vollkommen, vollkommen falsch. Aber auch meine Schätzung ist falsch. Ich habe dann gesagt, ja, so 1500, 1400, 1599 mindestens. Ja, Betonung liegt dann eben auf mindestens, denn man darf jetzt so um die 2300 bis 2500 Euro rechnen für die RSR-Edition. Gut, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Die Gerüchte über Sony werden auch immer schlimmer, über das Mark 6. Wenn ich mir das angucke, ist für mich momentan nur noch Schrott auf dem Markt oder man kriegt es nicht. Ja, man kriegt es nicht. Ich krieg das Honor Magic 6 Ultimate Edition nicht. Das wäre noch im Preis, aber auch so gut wie das RSA fast. Ja. Das Oppo Find X7 Ultra. X100 Pro, beziehungsweise dann das Ultra. Und viele andere, die ich geguckt habe. Alles, was mich interessiert, gibt es in Deutschland nicht. Oder auch nicht in Europa. Es ist zum Wahnsinnig werden. Also so geht es nicht mehr weiter. Und ich hab ja gesagt, ich war letztens bei der unteren Ende vom Preisbereich mit 279 Euro Smartphone, das ich jetzt noch benutze. Jetzt will ich ans obere Ende gehen. Aber mir geht es eben nicht um Preis, sondern ich will eben von der Leistung her, beziehungsweise von den Kameras her, da will ich jetzt hingehen und entsprechend da das Maximum haben. Sprich, das beste Kamerafone, beziehungsweise das schnellste Phone und bestausgestattetes Phone auf dem Markt haben. Und wow, da muss ich sagen, das sieht echt übel aus, wenn man in Europa wohnt. Ne? Ziemlich übel. Ja, traurig. Okay, weiter. Eins haben wir noch, nämlich die App der Woche. Da sind wir schon am Ende, okay? Gut, aber die App der Woche, das ist etwas, da muss ich ein klein wenig ausholen mal, ja. Da rufe ich mal den Wikipedia-Artikel dazu auf. Nämlich, es geht hier um die Swatch.beat Clock App bei F-Droid. Die gibt es nicht im Play Store, die gibt es bei f-droid.org, ja. Swatch.beat Clock. Was ist denn Swatch.beat? Swatch.beat ist eigentlich das, was ich mir schon als Kind gewünscht habe, nämlich metrische Zeit. Es ist für mich einfach nicht logisch, warum wir ein kompliziertes, sinnloses 24 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden System und dann wird es metrisch, ja, 100 Millisekunden, ne, System benutzen, ja, also das ist total zusammengewürfelt. Das ist kein 60er System, das ist kein 24er System, das ist kein metrisches System. Je nachdem, bei welcher Stelle man ist, wird's metrisch, wird's, geht's auf die 60er, ist auf die 24er, ja. Von dem Datum fange ich jetzt echt gar nicht an zu sprechen, 365 Tage mehr. Wollen wir gar nicht drüber reden, okay? Katastrophal. Die Sache ist, Swatch hat es auch gesehen. Nämlich zu einer Zeit, da waren sie ihrer Zeit sehr weit voraus, als sie gesehen haben, Mensch, das Internet, das wird was, ja. Und zwar 1998 haben sie das vorgestellt. Schade, dass sie so früh waren. Hätten sie es etwas später vorgestellt, 10 Jahre später, hätte das Ding bestimmt abgehoben ohne Ende. Ja. So, tja, wird's nur wenig benutzt. Aber man kann's trotzdem gut benutzen, wenn man auch andere Leute dazu kriegt. Leute, ne, nehmt mal das hier. Deswegen gut, es gibt im Netz Konverter, Anzeigen und jetzt eben auch für das Smartphone die App. Ja, also nochmal, 1998 ist das eingeführt worden von Swatch. Okay, und das besteht aus einer erstmal dreistelligen Zahl. 0 bis 999, natürlich gibt es da auch noch feinere Unterscheidungen, damit man auch Sekunden emulieren kann und so weiter, ja, mit einem, also Komma. So ist zum Beispiel die Uhrzeit 14.37 und 46 Sekunden ist at 651.23. Ja? Es wurde auch ein neuer Meridian festgelegt, der die Biel Mean Time, BMT, und darauf basierend wird dann eben die Zeit weltweit gleich genutzt. Wenn ihr jetzt sagt, aber Moment, das gibt es doch aber schon als UTC, ganz genau. Die wird übrigens genauso wenig benutzt, obwohl die Zeit der Ausgangspunkt von allen Zeitzonen ist GMT, ja, oder UTC. Das ist der Ausgangspunkt von allem. Könnte man es jetzt einfach machen. Aber das Problem ist, dass es sich halt eben komisch anhört, wenn man sagt, um 0 Uhr oder um, oder doch, ja, sagen wir mal um 0 Uhr UTC, ne? Das ist dann in Japan 9 Uhr, beziehungsweise dann 8 Uhr. Okay, was soll's? Das ist dann eben seltsam, weil man die Uhrzeit eben anders gewohnt ist. Anders ist es eben hier mit dem, mit dieser Internetzeit, mit der Swatch Beat-Zeit. Da ist, ein Tag sind 1000 Beats. Also genau 1000 Beats. Und der Tag wird unterteilt in 1000 Einheiten. Ja, sozusagen. Eine Stunde sind 41,6 Beats. Eine Minute 26,4 Sekunden ist genau ein Beat lang. Ja. Eine Minute ist 0,694 Beats und eine Sekunde ist 0,011574 Beats. Das muss man natürlich machen, das ist ganz klar. Ne? Wenn man die Uhrzeit unterteilen möchte, also wenn man sagt, okay, ein Tag ist 1000 Beats, das ist super, das ist metrisch, Wahnsinn. Ja? Dann verändert sich natürlich auch die Länge. Also ein Beat ist nicht eine Minute oder eine Sekunde oder sonst irgendwas, ja? Sondern ein Beat ist ein Beat. Wenn man das dann umrechnen will, entspricht es so und so viel. Vorteil ist eben, man kann sagen, ja, um 300 Beat, ja, oder at 300 oder einfach nur um 300 rufe ich dich an, fertig. Egal auf welchem Punkt des Planeten man ist, es ist immer 300 Beat. Okay? Genau das ist nämlich das, was wir im Internet dringendst brauchen. Wenn ihr einmal Kommunikation hattet mit jemand übersee, dann wisst ihr, was das für Schwierigkeiten geben kann. Die Zeitzonen sind manchmal doch schwierig, wenn man eine Zeit vereinbaren will. Jedes Mal gucke ich Livestream auf dem Internet, steht dort 19 Uhr, zack. Und wie oft ist mir schon passiert, dass ich kurz mal nicht nachgedacht habe, ja, und 19 Uhr dann schön angeschaltet habe und siehe da, es war 19 Uhr östlicher Zeit USA, ja, oder es war, was weiß ich, JST, japanischer Zeit, Sommerzeit und so weiter und so weiter. Genau, das kommt ja auch noch dazu. Sommerzeit, Normalzeit, Ne? Als ob nicht die Zeitzone an sich schon schlimm genug und kompliziert genug wäre. Nein, da muss man auch aufpassen. Ja? Deswegen bin ich eben auch mit der Japan-Zeit durcheinander gekommen. Zu manchen Zeiten ist Japan eben 9 Stunden plus, manchmal 8 Stunden plus. Also das muss man auch noch berücksichtigen. Dann ist es auch noch so, dass Sommerzeiten nicht in jedem Land gleich sind. Das heißt, wenn bei uns die Sommerzeit umgestellt ist, heißt noch lange nicht, dass in jedem anderen Land umgestellt ist. Zum Beispiel die USA stellt zu einem anderen Zeitpunkt um. Also auch das muss man berücksichtigen. Ihr seht, das ist ein Riesenhaufen Mist. Und der gehört einfach nur mit der Mistgabel genommen und in Ofen und damit verbrannt. Fertig. Ja. Deswegen gab es die Idee von Swatch, beziehungsweise wer hat es gemacht? Da ist jemand dran gewesen, der wirklich Ahnung davon hatte. Ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Screen. Jedenfalls, es war ist ein durchdachtes System. Ja? Und das funktioniert, das ist alles wunderbar. Und deswegen ist es immer gleich. Ja? Das heißt, ihr müsst dann nicht mehr umrechnen. Wenn, versteht ihr, so einfach könnte es sein. Übertragung um 300. Bumm. Fertig. Egal, wo ihr seid. Übertragung um 300. Ende. Cool. Also wie gesagt, eigentlich war die schon totgeglaubt, die Zeit. Aber sie erlebt gerade ein kleines Revival. Ja. Und das merkt man hier, dass auf einmal eben Apps hervorkommen. Internet, ebenfalls Seiten, wo man die aktuelle Beatzeit sieht, beziehungsweise eben die die Zeit umrechnen kann, ja, und finde es wirklich fantastisch. Übrigens, at 1000 Beats, ne, also quasi 0 Uhr oder 24 Uhr, je nachdem, wie man das, wenn man sagen will, ist dann in San Francisco ist das zum Beispiel 3 Uhr mittags, in New York 6 Uhr mittags, in London 11 Uhr mittags, in Biel eben 12 Uhr nachts, ja, Biel ist UTC plus 1, Tokio ist dann 8 Uhr After Meridian, ja, also das heißt vormittags, und in Sydney ist es 9 Uhr vormittags, ja, wenn man also sagt 1000 Beat. Und genau das ist das, was das Internet braucht. Deswegen ist es auch die Internetzeit. Coole Sache jedenfalls. Es gibt hier im Wikipedia-Artikel einiges, was interessant ist. Übrigens, die Uhr, die im Wikipedia-Artikel abgebildet ist, die habe ich tatsächlich auch. Die habe ich noch. Hier meine Swatch Beat, ja. Richtig cool, die werde ich auch mal wieder rausholen. Ich muss die unbedingt mal wieder anziehen. Und dann habe ich auch die Beatzeit am Arm. Ja. Momentan wird, glaube ich, soweit ich das weiß, keine aktuelle Internetzeituhr verkauft von Swatch. Aber ich hoffe, dass dieses Revival, was da gerade stattfindet, Swatch wieder dazu bringt, auch wieder eine Auflage zu machen. Die ist dann gekauft, auf jeden Fall. Ja. Hoffen wir es mal. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jedenfalls, wenn ihr auf dem Smartphone eine App haben wollt, einfach, schnell und simpel, inklusive Konverter, dann ist es eben die Swatch.beat. Moment, ich habe es hier gerade. Da gucke ich nochmal hier. Bei F-Droid, f-droid.org, die Swatch.beat Clock. Internet Time Clock and Converter. Ja, und ja, da könnt ihr dann eben, wie gesagt, alles ganz schnell eingeben, entweder in Beats oder in Normalzeit und dann in eure Zeit umrechnen lassen, in die alte Zeit oder eben einfach hier die Zeit anzeigen lassen. Übrigens, jetzt ist es gerade 663.343536, ja, also richtig cool, ne? Also 663, wie ist der? Wann der Netcast heute aufgenommen wurde, genau. Okay, also swatch.beatclock, kostenlos im f-droid.org Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Es waren ein paar interessante Themen dabei wieder. Und die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Bitte daran denken, Hashtag TheNetcast jeden Post anfügen, damit wir den Post zuordnen können. Ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.